Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Werner und Merz Professional. Switch ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern überzeugt auch mit seiner starken Reinigungsleistung. Egal ob Oberfläche, Fußboden, Sanitär oder Küche, Switch bietet immer die passende Lösung. Also, worauf warten Sie noch? Machen Sie den Switch zur nachhaltigeren Reinigungsgewohnheit. Besuchen Sie unsere Website unter wmprof.com/switch und entdecken Sie die Zukunft der nachhaltigen Reinigung ohne Kompromisse. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast gehört zu den Köchinnen, die zurückgekommen sind. Klingt jetzt erst einmal nicht so spektakulär, aber wir werden gleich sehen, das ist es sehr wohl. Sie begann ihre Kochkarriere zu Hause im elterlichen Wirtshaus im malerischen Neuhofen an der Ips in Niederösterreich. Aber als junge, lernhungrige und überaus leidenschaftliche Köchin wollte sie damals natürlich irgendwann einmal mehr sehen und die Welt entdecken. Das tat sie dann auch, und zwar in großartigen Häusern, muss man sagen, im AOC in Kopenhagen, im legendären Arzak in San Sebastian und bei Konstantin Filippo in Wien, wo sie dann auch einige Jahre Sous-Chefin war. Es war dann 2015, da fällte sie den Entschluss, zurückzukommen, eben zurück ins elterliche Wirtshaus. Das war aber damals schon so gut wie geschlossen. Wir werden dann noch gleich genauer darüber sprechen. Aber Schritt für Schritt erweckte sie das elterliche Wirtshaus dann wieder zum Leben. Und wie, muss man sagen, der Gasthof zur Palme wird heute mit 16 Punkten und 3 Hauben vom Gourmet bewertet. Sie selbst wurde in diesem Jahr zum Female Chef of the Year gekürt. Und überhaupt, die Presse überschlägt sich nur so vor Superlativen. Wie hat sie das alles gemacht? Warum ist sie zurück? Was waren in dieser Zeit auch die größten Herausforderungen? Wie geht's ihr jetzt mit dem momentanen Betrieb? Was hat sie noch alles vor? Über all das und vieles mehr sprechen wir heute, und ich freue mich wirklich extrem, dass sie heute endlich mein Gast ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Theresia Palmetshofer.
Hallo.
Schön, dass wir es schaffen.
Ja.
Ist das mal Gomio, gell? Warst du dort?
Nein, war nicht dort. Was aber Punkte gehalten, passt. Gut. Perfekt.
Punkte, 3 haben, zufrieden?
Ja, sehr.
Ja.
Also für mich, das ist möglich und mit dem bin ich happy. Also
ja, ja. Ich meine, ihr seid im Mostviertel, muss man sagen, ja, damit die Leute sich da ein bisschen was genauer vorstellen können. Ja, kulinarisch und auch spitzenkulinarisch, du gehst dezidiert ja auch auf eine anspruchsvolle Fine-Dine-Küche. Bist du dort im Umfeld schon durchaus ein Alleinstellungsmerkmal? Wie geht es dir am Land nach so vielen Stationen auch in der Stadt?
Ja, eigentlich sehr gut. Also mit dem habe ich ja nicht gerechnet, wie ich zurückgekommen bin oder was auf mich zukommt. Und auch die Stadt einmal klein, habe keine Ziele gehabt, schon natürlich Ziele, einen guten Job zu machen.
Ja.
Aber dass es gleich so gut funktioniert hat von Beginn an, das war schon beeindruckend.
Aber hättest du dir das überhaupt so vornehmen können, weil das ist ja jetzt rückblickend betrachtet eine unglaublich kühne und irre Entwicklung. Du hast das 2015, bist du zurück, und das Wirtshaus war ja eigentlich fast schon zu.
Ja,
oder?
Genau. Also die Mama hat es so ein bisschen noch aufgesperrt, dass er die Betriebskosten vom Haus reinbekommen hat. Und
für Feierlichkeiten oder so am Sonntag oder so?
Ja, Frühschoppen sonntags, genau. Und ihre Stammgäste hat sie halt nur betreut. So vormittags Pensionistenrunden und ja, Sängerrunde.
Ja.
So Kleinigkeiten halt.
Ich habe es ja vorher angesprochen, du warst in wirklich sehr prestigeträchtigen Häusern, hast die Sterne-Gastronomie nicht nur beherrscht, sondern auch grundlegend verstanden und bist zurück in dieses kleine Kaff, sage ich jetzt mal, ins elterliche Wirtshaus, das wirtschaftlich fast nichts mehr hergegeben hat. Was war denn eigentlich der Plan?
Ja, der Plan war, ich habe das Potenzial gesehen und auch halt die Liebe zu meinem Elternhaus eigentlich. Und ich bin da aufgewachsen, kenne jedes Eck im Haus. Hm. Und das war schon die Motivation eigentlich, dass ich aus dem was mache. Hm. Oder einfach, dass ich sage, es geht auch anders.
War das in deiner Welt damals wirklich realistisch? Hast du wirklich gesagt, ich glaube daran, dass das eine prestigeträchtige Fein-Dein-Adresse werden kann?
Das habe ich noch nicht geglaubt. Nein,
oder?
Nein, das wäre halt, ja. Und auch am Anfang, zu Beginn habe ich einen Mitarbeiter gehabt, der war eigentlich frisch ausgelernt. Mhm. Und der wollte eigentlich Koch bei mir sein, ist aber dann im Service gelandet, weil ich niemanden gefunden habe, der was mich halt da unterstützt hat.
Wahnsinn. Ja, ich meine, die Personalthematik war damals auch schon schlagend.
Das ja, und natürlich mit noch keinen Namen. Ja, jetzt mittlerweile ist es ein bisschen einfacher, aber auch nicht viel besser. Aber ja. Mittlerweile habe ich jetzt im Moment, bilde ich 3 Lehrlinge aus, was viel Spaß macht. Mhm. Und die ersten 2 sind heuer fertig geworden, was mir auch Sturz macht. Das ist, gute Entwicklung. Und da habe ich noch nie suchen müssen. Die kommen von alleine.
Die Lehrlinge kommen von alleine, da hast du nie suchen müssen.
Nein. Mhm. Und das ist auch, macht mir eigentlich auch stolz, dass die bei mir lernen wollen und ich ihnen halt auch viel beibringen kann. So geht es einmal.
Ja. Gehen wir vielleicht nochmal kurz zum Anfang zurück. Du übernimmst dieses Gasthaus, hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, überhaupt keine Mitarbeiter.
Nein, einen. Einen in der Küche halt, die Küchenhilfe, ja.
Ja, und einen im Service?
Genau.
Okay.
Und dann aber halt zur Aushilfe.
Und halt zur Aushilfe, genau, für die Sonntage oder Samstage oder was auch immer.
Ja.
Okay, stehst jetzt da, wie Durst. Fangst jetzt einmal an, die Hausmannskost zu machen und einfach einmal die Nachfrage zu bedienen, wie so ein Wirtshaus in einem Kaff halt tun kann.
Na, ich habe schon gleich von Beginn an eigentlich Fine Dining betrieben. Also aber okay. Natürlich auf einem anderen Niveau, wo wir jetzt sind, weil es gar nicht möglich gewesen war. Aber das war schon also nicht, was die anderen kochen. Ich habe mich immer bewusst abgehoben. Also es hat nie einen Schweinebraten gegeben oder so. Schnitzel, ja.
Das hab ich Pizza auch? Gemacht. Pizza auch, gell?
Pizza gibt es nur Sonntagabend und Montagmittag, genau. Das habe ich von meiner Mama übernommen. Ja. Weil, wie ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ich mache keine Pizza mehr. Und dann haben die Einheimischen gemeint, ob ich irgendwo angereint bin.
Ja. Das ist aber schon spannend, was du sagst. Gell? Also auch wenn man ein Gasthaus, das zu hat und das man ganz neu formen kann, übernimmt mit ganz hehren Plänen und sich entschließt, Feindein zu machen, so ganz auf die Nachfrage und auf die alteingesessene Nachfrage darf man doch nicht vergessen.
Nein, tue ich ja nicht. Also es ist auch nach wie vor Sonntag, Vormittag, Frühschoppen. Mhm. Da kommt man so 30 Pensionisten, 70 plus, die trinken einen Kaffee und einen Kipferl und dann hinten nach ein paar Achtel Wein.
Ja.
Oder die Sängerrunde kommt nach wie vor, die kommen seit 40 Jahren ins Haus, singen jeden Montag.
Ja.
Der Turnverein oder die Skigymnastik, Das sind halt die alten Sachen, was ich halt noch mitgenommen habe von der Mama, genau. Mhm. Mhm. Und sonst hat sich das Publikum aber schon sehr geändert. Ich sage einmal, vom Ort kommen vielleicht 5% zu mir essen.
Vom Ort sind es nur 5%.
Ja.
Woher ist
das? Das sind aber super Gäste von dem her.
Okay, also das sind so stabile, wahrscheinlich auch Stammgäste, die Entwicklung auch mitverfolgen, die interessiert sind. Ja.
Genau. Und das ist ja total schön, wenn man das verfolgen kann. Das ist eigentlich die schönste Bestätigung, wenn die Gäste wiederkommen und das seit Beginn an.
Ja, ja klar. Ja. 2 Fragen tun sich jetzt bei mir auf. Erstens einmal, wie hat sich das dann gerade von der Gästeseite aus aufgebaut und wie bist du mit der Frage nach den Produzenten oder mit der Suche nach den Produzenten vorgegangen? Auch das stelle ich mir hochinteressant vor. Heute kennt man dich schon noch als jemand, die stark auf die regionalen Produkte zurückgreift, die mit Produzenten eng zusammenarbeitet, wo das Produkt auch wirklich einen Stellenwert hat. Aber als du zurückgekommen bist, warst du jahrelang weg von dort, hast aber auch gewusst, wie wichtig gute Produkte und ein gutes Produktsourcing ist. Fangen wir mit dieser Produktfrage an. Wie bist du das angegangen?
Nee, ich habe am Anfang eigentlich mal ganz normal gestartet, habe meine Lieferanten eigentlich von Wien schon gekannt, sage ich mal, die Großen halt. Und mit den Kleinen war es halt am Anfang sehr schwierig. Also da habe ich ja, da hat sich erst in den letzten Jahren eigentlich, seit der Pandemie ist steil bergauf gegangen. Dass halt die Menschen oder die Produzenten umgedacht haben oder was Neues gestartet haben. Mittlerweile habe ich zwei Gemüsebauern im Sommer, die was mir am Montag auf WhatsApp schreiben und ich bestelle dann für Donnerstag. Oder Pilzbauern, der was mir Wachteln züchtet.
Ja.
Dann bestelle ich halt 50 Wachteln, dann sind es halt nur 42. Ja. Weil halt paar, aber das ist, ich bin sehr flexibel, was das betrifft. Ich schreibe die Karten einfach um und schaue, was halt die Gegend hergibt.
Wie viele Sitzplätze habt ihr?
Ja, wir schicken so, Sitzplätze habe ich gesamt, waren, 50.
50, okay.
Also mit 40, 50 an einem Sonntagmittag ist eh schon.
Also. Ja, also kommst du mit den 42 Wachteln aus, wenn es sein
muss. Ja. Aber das ist ja, das Rare macht es halt auch aus, ne? Die gibt es halt nicht immer und wenn es gibt, dann ist es eine super Qualität und kommt nicht aus Frankreich, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Weil ich habe nichts gegen französische Wachteln, aber wenn es von da sind, ist es halt nur schöner.
Ja, klar. Du hast jetzt aber gesagt, das hat sich erst durch die Corona-Pandemie sehr gut entwickelt, diese Produzentensache. Das heißt, in den ersten 4, 5 Jahren nach deiner Übernahme hast du eher auf die Wiener Produzenten zurückgegriffen, Großhandel und so weiter.
Genau.
Ist das gar nicht wirklich gegangen, sich da so ein regionales und lokales Produzentennetzwerk aufzubauen, weil es das einfach noch nicht gab oder weil auch das Bewusstsein gar nicht da war in der Vor-Corona-Zeit, dass so regionale Lebensmittel auch einen Wert generieren können?
Ja, sie waren vielleicht da, aber nicht greifbar. Und waren dann extrem mühsam. Ich kann nicht an jeden noch einer, weil ich ja Karotten haben will vom Feld. Das ist halt, ich habe jetzt nur einen Job.
Ja, klar.
Und kann mir irgendwie, halt, das war eigentlich das Hauptproblem. Ne? Und ich verlange auch von niemandem, dass er mir wegen einem Kerwal-Kräuter 10 Kilometer mit dem Auto fährt. Also das muss halt schon alles für und wieder sein. Ne?
Ja.
Aber mittlerweile, jetzt habe ich auch halt viel Damen, die eine, die pflückt mir Dirndl, die andere bringt mir getrocknete Steinpilze, Nüsse, da dann halt dann die Omas den ganzen Winter lang Walnüsse aufschlagen. Und das ist halt schon cool. Oder Eier. Eier habe ich immer regional gehabt.
Ja.
Also da habe ich wirklich keine Industrieeier. Die kommen von kleinen Landwirtschaften.
Aber was war das eigentlich? Weil ich höre das schon so oft, dieses seit Corona, die kleinen Produzenten und so. Irgendwie klingt es ja total logisch für mich, aber jetzt konkret wüsste ich trotzdem gern, wie funktioniert das dann genau funktioniert, weil so richtig verstehe ich es manchmal trotzdem nicht. Jetzt waren die ganze Zeit da und durch Corona bist du plötzlich auf sie gestoßen. Warum? Haben sie Online-Werbung gemacht? Warum hast du die plötzlich durch Corona am Schirm gehabt?
Ja, die sind eigentlich auf mich zugekommen, sage ich mal.
Und warum ausgerechnet in Corona?
Weil halt da mehr Zeit da war, glaube ich, einfach. Oder eine von den zwei Lieferanten, die hat eigentlich Kurse gemacht, Kräuterkurse. Und das war mit Corona eigentlich gestorben. Ne? Sie hat keine Kurse mehr machen können. Jetzt hat sie gesagt, ja, macht's einen Hektar Gemüsegarten. Also total irre, aber total cool.
Total, ja. Total irre, also, von Kräuterkursen auf 1 Hektar Gemüse. Ja,
ja und jetzt halt die Tomaten sind ein Wahnsinn. Also die hat einen Tomatengarten perfekt, also macht Freude. Oder jetzt da halt mit den Kohlsprossen müssen wir noch schauen, das hat noch nicht so ganz hingehört, aber ich sage da, was ich gern hätte und die probieren halt dann aus. Wie gesagt, das sind alles keine Profis, ja. Das ist halt so.
Ja, die meisten davon sind keine Profis und machen das so ein bisschen nebenbei, als Nebenerwerb oder wie auch immer. Und okay.
Das wird immer da spannend, ja.
Ja, total. Weil das heißt, man wächst dann wie gemeinsam und diese Produzenten- und Gastronomie-Beziehung formt sich synchron.
So, genau. Ist ja
auch nicht unspannend für eine Köchin.
Und es wird von Jahr zu Jahr besser. Also mittlerweile kaufe ich in einem 3 Jahren.
Ja, Spannend.
Und es wird immer besser. Also cool. Mhm. Mhm. So Spring Sprouts habe ich jetzt das erste Mal gekriegt, halt regionale. Ja, ist cool.
Also, ja. Wie war das jetzt auf der Gästeseite, von Gästeseite her? Plötzlich macht das Gasthaus da wieder auf, es ist die Tochter. Plötzlich geht es da um 8 Gänge, also ein bisschen teurer, plötzlich sind da ganz viele Weine dabei. Wie kommen die Leute? Warum kommen die Leute?
Die Leute kommen eigentlich sicher halt wegen dem Essen und wegen dem Wein, ja.
Ja.
Und die, was halt, die alten Stammgäste von der Mama kommen nicht mehr. Aber mit dem ist ja okay, ne? Und die kommen ab und zu.
Die kommen ab und zu, aber okay.
Aber
hast du Leute verloren?
Ich habe schon das Gefühl, dass das, was meine Mama oder was eigentlich quasi ich früher in der Küche bei der Mama gekocht habe, dass es schon besser war. Aber,
ja.
Aber das ist halt, das sind alte Leute, sage ich jetzt nicht, aber 75 plus, ja, die verstehen ja meine Küche ja teilweise gar nicht mehr.
Ja. Ja, das ist es ja. Muss man irgendwie auch vom Mindset wirklich sich das vergegenwärtigen und sagen, okay, ich mache halt jetzt was Neues, ich werde auch Leute verlieren. War das für dich schon klar, so einkalkuliert?
Ja, natürlich. Und das war mir auch egal, weil am Anfang habe ich ja keinen hohen Personalaufwand gehabt. Mhm. Es ist ja locker ausgegangen. Ja. Wir sind halt dann gewachsen.
Ja.
Und von dem her, ich habe mir meinen eigenen Kundenstock aufgebaut. Und die kommen von weit und breit. Also ich sage mal, ich habe eine Stammgäste aus Linz, ja, die was alle 6 Wochen kommen. Mhm. Und das ist super.
Linz ist doch 40 Auto, Minuten. Ich wollte gerade sagen, ja, knappe Stunde auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Wie würdest du sagen, hast du die aufgebaut? Nur durch Qualität am Teller oder hast schon auch investiert in Werbung, weiß nicht, Reichweite aufbauen?
Nein, eigentlich nicht. Mhm. Also über einen Instagram-Account und einen Facebook-Account, das betreut meine Schwester, wo ich ja sehr dankbar bin.
War das relevant deines Erachtens?
Ja, sicher.
Für den Kundenstamm, für...
Ja, man will ja auch die junge Generation ansprechen. Und das ist schon wichtig, weil meine Stammgäste sind 40 plus, ja.
Mhm.
Sage ich jetzt einmal im Durchschnitt, ja. Es kommen schon immer wieder junge Pärchen, das ist total süß, wenn die dann essen kommen, sind ein bisschen verschreckt, gerade am Land, weil das macht man ja nicht so oft.
Ja, ja.
Ist aber auch total wichtig, ne? Das muss man auch fördern, dass man denen eine coole Performance abliefert. Dass die wiederkommen oder das am Radar haben. Weil dann ist halt am Land ist halt dann so, ja, die bauen dann ein Haus und dann hast du einmal einfach keine Kohle mehr. Ja. Dass du das nicht mehr leisten kannst. Ja,
ja. Wenn du weißt, dass das Bärchen jetzt bald Haus baut, dann weißt du, siehst du die 3 Jahre nicht mehr.
Oder kommen Kinder oder keine Ahnung.
Ja, ja. Also
das ist halt.
Ja.
Das ist halt so, ja.
Ja.
Aber man muss jetzt schon irgendwie einen guten Job machen, dass man halt auch die Jugend dafür begeistern kann, ja.
Ja. Spannend auch die Sache mit dem Wein, finde ich. Ihr habt es wirklich extrem, wie soll man sagen, eine sehr engagierte, mutige, österreichsensible, wunderbare Weinkarte.
Ja, das ist mein Hobby nebenbei noch.
Okay, das wollte jetzt fragen. Also hohe Weinaffinität,
ja.
Das war für mich von Anfang an klar, dass da mit Wein auch eine Rolle spielen soll
im Konzept. Auf jeden Fall. Also ich habe gestartet mit 30 Positionen und mittlerweile, glaube ich, sind es über 250 Positionen und es macht einfach Spaß und ich habe Gott sei Dank das Vergnügen gehabt beim Konstantin Filippo, dass ich bei jeder Weinverkostung dabei sein dürfen.
Ja.
Und da einfach, und deswegen bin ich auch ein bisschen geprägt auch im Sektor Naturwein.
Ja.
Aber das macht halt einfach Spaß. Das ist so viel ehrlicher wie alles andere.
Ja.
Ja, und natürlich, ich würde es auch keinen aufdrängen. Die Gäste müssen es selber entscheiden. Und mittlerweile habe ich die klassische Bandbreite, was ich am Anfang nicht gehabt habe. Aber da war ich ein bisschen,
klar.
Fokussiert am Naturwein, ne?
Ja. Ich meine, klassisch muss man jetzt auch sagen, ich glaube, 80% deiner Positionen sind bio- oder biodynamische Weine, aber vom Geschmacksbild Weine, die auch plus minus klassisch anmuten.
Ja.
Oder? Ja.
Und das ist ein unendliches Thema, das ist wie beim Kochen.
Mhm.
was will man nur auf die Weinkarten haben? Das ist halt.
Ja.
Never ending story, aber spannend auf jeden Fall. Und auch, ich versuche auch, dass ich das meinen Lehrlingen weitergebe, ja. Also, vor 2 Jahren habe ich es auf die Vivino mitgenommen, oder voriges Jahr war das. Einfach, dass sie einen Blick kriegen, dass halt, auch wenn es jetzt, egal wo es jetzt hingehen, an Küche oder Service, das kann ja dann niemand mehr wegnehmen. Dass sie einfach die Profile schon wissen, junge Menschen sind nicht da, die müssen so viel aufnehmen in die ersten 4 Jahre, und dann kommt der Wein auch noch, oder keine Ahnung. Ja. Aber es ist schon, glaube ich, gut, wenn man da schon mal einiges verkostet hat.
Ist sowieso jetzt immer wieder ein bisschen ein Thema gewesen, auch gab es jetzt 2, 3 Artikel in einschlägigen Medien dazu, wie wichtig und wie viel Luft noch nach oben ist, was, sagen wir mal, Weinaffinität oder Weinkenntnis von Seiten der Köche betrifft, weil es nicht nur fürs Konzept meistens Sinn macht, es ist auch betriebswirtschaftlich einfach eine super Sache. Du kannst mit Wein super zusätzliche Umsätze machen und das mit dem Menü super einbauen. Also es ist auch, ist auch good money.
Ja, natürlich. Und ich frage halt, ist ja jede verkaufte Flasche ist super, weil nur vom Essen leben ist halt, geht schon irgendwie, aber die Cashcow ist sicher der Wein. Ne?
Ja.
An einem Abend, weil, ja, und auch halt, mittlerweile, es hat sich halt auch viel geändert, dass die Gäste bleiben nicht mehr so lange sitzen. Die,
also, ja, das ist natürlich mittlerweile das Übel unserer Zeit, ja.
11 Uhr sperren wir zu eigentlich meistens, zwischen 10 und 11, was mich ja nicht stört, das ist eh.
Nein, drum, ich wollte gerade sagen, Grundübel unserer Zeit, sage ich jetzt ein bisschen so, aber de facto muss man auch sagen, es geht um Öffnungszeiten, es geht damit auch um Arbeitszeiten und so wie das halt früher war, dass um 2 Uhr in der Früh die erste Flasche Champagner dann mal langsam geöffnet worden ist und es sich alle erst gemütlich gemacht haben, kann man halt heute auch nicht mehr bringen und ja, würde man die Leute nicht mehr finden.
Ja. Nicht mehr gefragt, nein. Ja. Also von dem her, das passt gut.
Du hast es angesprochen, ist spannend, dass du diese Wein- und Naturwein-Thematik stark von Konstantin Filippo mitgenommen hast. Du warst aber auch bei anderen sehr hochkarätigen Köchen. Was war am prägendsten? Was war das, wovon du heute am meisten zehrst?
Ja, sicher die Zeit beim Konstantin Filippo.
Wo du auch Sous-Chefin warst, ich habe es in der Anmoderation angesprochen.
Genau, bei den anderen Stationen war das war Praktika, aber war auch sehr prägend. Also in Kopenhagen, das war schon also sehr beeindruckend.
Ja.
Was für ein System, die in der Küche arbeiten. Also jede Küche ist spannend. Also ich würde jetzt, wenn ich einen Monat zusperren könnte, würde ich mich auch nochmal in eine andere Küche begeben und einfach schauen, was machen die anders. Man kann halt, man lernt nie aus und das ist halt das Schöne. Aber beim Filippo war sicher, wie er halt sein eigenes Restaurant aufgesperrt hat, das war schon spannend. Also ich war von Beginn an dabei, Bestellung in der Küche, was für einen Schöpfer braucht man, keine Ahnung. Und das hat mir dann eigentlich für mein Restaurant zu Hause auch viel Zeit erspart, weil ich genau gewusst habe, das kriege ich da, das kriege ich da.
Das habe ich gar nicht gewusst. Also du warst wirklich beim Opening dabei und hast das Opening mitgestaltet.
Genau. Und auch schon halt einen Monat davor, halt, wir haben halt immer wieder Meetings gehabt und genau, und das hat mich auch stolz gemacht. Ich war vorher im Novelli mit ihm zusammengearbeitet.
Ja, war er damals Küchenchef.
Weil da war dann doch ein bisschen eine Pause und da war ich halt dazwischen eben in Spanien und in Kopenhagen. Und war schon cool, also die Zeit.
Ja, und von unschätzbarem Wert, oder so ein Opening mitgestalten zu können, auf dem Level auch. Weil was das Restaurant mittlerweile für Auszeichnungen hält, ist over the top.
Ja.
Und sowas muss von unschätzbarem Wert sein, so ein Opening einmal von A bis Z mitzumachen für den eigenen Betrieb.
Ja, na perfekt. Also das war wirklich eine schöne Zeit. Und dann auch noch das Kochbuch war ja noch dabei.
Ah, da hast mitgearbeitet, mitgestaltet.
Genau. Ja.
Das heißt, es kommt bald einmal ein Kochbuch von dir raus? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Wenn ich lieber Rezepte schreiben würde, als das Kochen, dann vielleicht. Das ist nicht so mein, als halt E-Mails und ja. Und jetzt habe ich gerade gestern den Energiekostenzuschussformular ausgefüllt. Da kriege ich Bauchweh.
Albtraum.
Ja.
Man, man weiß, es bringt einem Geld und trotzdem macht man es nicht gern. Ist
ja
spannend.
Ja.
Bist du eher eine Bauch- und Gefühlsköchin, weil du sagst Rezepturen?
Nicht so, ja, eigentlich schon. Also in der Patisserie nicht.
Da funktioniert ja, da geht es, glaube ich, nicht anders. Ja.
Ja. Aber ich bin schon, wenn man jetzt ganz banale Sachen macht, einen Rehbraten, das braucht Gefühl, Zeit. Das Gemüse muss richtig geschmort sein und da brauche ich kein Rezept. Da. Und es wird eh immer anders, ja. Aber das muss man halt einfach kennen, sage ich mal. Oder das Gefühl muss man haben, dass man zum Endprodukt, dass man da happy ist. Ich habe schon 500 Rehbraten gemacht oder mehr, keine Ahnung. Aber ich ärgere mich selber, wenn das Ergebnis nicht top ist. Und dann, ja, muss ich weiterarbeiten. Und das ist halt.
Ja. Aber jetzt wird ein Rezeptfetischist sagen, naja, dann macht er halt ein Rezept und dann.
Na, jedes Tier ist anders. Das ist, funktioniert halt, finde ich nicht.
Das ist spannend, ja.
Weil, junges Reh, altes Reh, ich kriege das von der Jagdgemeinschaft in den Hofen oder auch vom Fleischer meines Vertrauens. Und das ist nicht ja jedes Reh gleich, von dem her. Jeder Rücken ist anders. Also der braucht 2 Minuten länger wie der andere. Also deswegen tue ich da auch halt ganz selten halt beim Reh sowieso nicht so weit gehen. Aber ich mache eigentlich alles frisch. Ich tue ganz wenig so weit vorgehen. Erstens mal finde ich es halt dann auch schade, wenn was überbleibt. Gibt schon Produkte, wo es halt nicht anders geht. So, da wäre da so, würde ich so weit gehen, aber sonst bin ich wirklich auf das Frische. Finde ich spannender. Also halt spannender, aber wie gesagt, jedes Produkt ist anders.
Ich habe das Gefühl, dass Sous-Vide sowieso immer weniger wird.
Ja.
In der Spitzengastronomie.
Ich glaube ja. Also auch halt einerseits auch Energieaufwand, ja.
Stimmt, noch dazu, ja.
Ja, man überlegt jetzt schon. Halt, ich halt Sous-Vide, ich gar ein Kraut gern Sous-Vide oder Rotkraut und Weißkraut. Das kriegt dann, oder auch Sellerie, das kriegt einfach einen anderen, das ist okay. Schon cool. Aber beim Fleisch eigentlich, weil es halt einfach, das Soft, das Gemüse nimmt den eigenen Soft auf und das ist jetzt cool, weil es halt einfach mehr Geschmack hast.
Wie war das jetzt, weil du vorhin gesagt hast, du hast mit einem Mitarbeiter und ein paar Aushilfen angefangen?
Ich habe noch einen griechischen Koch habe ich noch angerufen. Der hat mir im Dezember geholfen. Den habe ich beim Filippo kennengelernt.
Ja.
Ich habe angerufen, wie schaut's aus? Im Winter habt ihr keine Arbeit.
Ja.
Macht bitte bis Silvester kommen. Ich habe meinen Kinderzweit angemeldet.
Ja.
Und der hat mir dann einen Monat geholfen in der Küche. Und dann war er wieder weg.
Der ist aus Wien gekommen?
Nein, aus Griechenland.
Also aus Griechenland?
Aus Athen, ja.
Okay.
Und den habe ich in Wien kennengelernt beim Filippo. Ne? Der hat da mal Praktika gemacht.
Ja. Okay, gut, der hat dir einen Monat aus der Patsche geholfen.
Genau, aber weil Dezember ist halt, ja.
Ja, gut, Dezember ist relevant, muss man sagen.
Ja, ja. Und im Jänner war es dann eh wieder ruhiger, da ist dann eh wieder gegangen.
Ja. Ja, trotzdem, jetzt hast du mehr Mitarbeiter. Wie ist da die Situation, besonders am Land, als Nicht-Luxus-Ressort, die elends viele Benefits bieten können? Wie geht's dir damit? Wie ist die Mitarbeitersituation bei dir?
Ja, ich habe jetzt insgesamt 8 Mitarbeiter, also einen ausgelernten im Service, dann einen Jung-Service-Mitarbeiter, einen Jungkoch in der Küche und 3 Lehrlinge. Und zwar im Reinigungs- oder Abwasch und Reinigung.
Ja.
Ich suche jetzt gerade wieder für Jänner und es hat sich eigentlich noch nie halt ein ambitionierter Koch bei mir gemeldet, ja.
Habe ich das richtig gelesen?
Ich habe jetzt wieder Anmeldung von Jungkoch. Jetzt muss ich halt schauen, was ich mache. Das liegt halt dann wieder alles an mir, dass ich dem sage, wie es geht.
Habe ich das jetzt richtig gelesen bei meiner Recherche in einem anderen Artikel, dass du für Anfang Jänner 2 Köche suchst?
Nein, einen.
Einen nur, okay.
Einen, ja. Und dann halt im Service. Mal schauen. Aber das wird halt nur schwieriger.
Ja, Service ist generell auch bei dir schwieriger.
Ja.
Als in der Küche.
Ja, ich denke schon. Und wie gesagt, ich habe jetzt lang nicht suchen müssen. Ich habe jetzt 5 Jahre eigentlich einen Koch gehabt. Und jetzt muss ich halt wieder, jetzt verlassen mich die Lehrlinge quasi für Zivildienst und Bundesjahr.
Ja.
Und jetzt muss ich halt schauen. Weil die waren eigentlich jetzt schon 4 Jahre im Betrieb, die waren schon super, super Kräfte.
Mhm.
oder große Stütze eigentlich, ja. Und jetzt schauen wir. Aber es ist, ich denke mal, ich habe schon so viel geschafft, ich koche alleine mit einem Lehrling, es ist mir egal. Ich bin ja nicht, ich stehe ja selber in der Küche jeden Tag. Von dem her kann man das sicher, dann muss ich halt weniger Personen aufnehmen im Restaurant.
Ja. Dass du Lehrlinge aufnimmst, ist dir das auch ein Bedürfnis jenseits des Funktionierens des Betriebs? Geht es dir dezidiert darum, auch Leute auszubilden?
In erster Linie, ja.
Ja.
Es war auch mein Ziel, dass ich irgendwie alle, jedes Jahr einen Lehrling nehme. Aber das geht halt jetzt im Moment wirtschaftlich nicht mehr aus. Also ich habe jetzt 3 Lehrlinge, erstes, zweites, drittes Jahr, Lehrjahr. Aber es wird immer schwieriger, weil halt einfach die Unterstützung da zu wenig ist vom Land. Leider. Und das sind 10 Wochen Berufsschule, 5 Wochen Urlaub, 15 Wochen sind sie mal fix nicht da.
15 Wochen im Jahr musst Lehrling einmal streichen.
Genau. Ja, und dann noch 2 Wochen Krankenstand, sagen wir 17 oder 18 Wochen. Und das ist halt dann schon, mit dem muss ich auch wachsen. Ich habe jetzt da 4 Lehrlinge ausgebildet, ja. Aber am Ende des Jahres habe ich dann gesehen, okay, scheiße, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Obwohl ich das wirklich, ich mache es extrem gern. Und sie fühlen sich auch wohl bei mir, sage ich mal. Und es ist mir extrem wichtig für meine Zukunft. Ich will das bis zur Pension machen. Und wenn wir kein Fachpersonal mehr haben, dann wird es einmal richtig mühsam. Ja. Und ich finde, jeder Betrieb sollte nicht schimpfen, dass er keine Leute kriegt, der sollte Lehrlinge ausbilden.
Ja.
Das ist einmal das Wichtigste. Und das ist mir extrem wichtig. Also, und auch, dass die in einem geschützten, das sind halt 4 Jahre geschützter Rahmen, fertig. Die brauche ich jetzt nicht ausnutzen. Die haben jeden zweiten Sonntag frei. So ist es in der Ausbildung. Aber ja, die Schattenseite ist halt, dass sie trotzdem mal Geld kosten.
Ja, klar.
Viel Geld aufs Jahr gesehen, ne, wenn ich so viele habe.
Ja, klar.
Also in Zukunft werden sie halt 2 werden. Ja,
ja, klar. Ja, ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, du wünschst dir mehr Unterstützung vom Land. Was könnte da das Land zum Beispiel tun?
Ja, zum Beispiel die 10 Wochen Berufsschule möchte ich ersetzt kriegen.
Okay, also die monetär ersetzt, wirtschaftlich ersetzt bekommen,
genau,
vom Land.
Genau. Ja. Weil dann kann ich sagen, okay, ich helfe mir mit, ja, Aushilfen oder keine Ahnung.
Ja, klar,
oder,
ja, ja, klar.
Das sei nur eine Tellerträgerin, das ist ja nicht jetzt, aber sie fehlen halt dann schon immer wieder.
Na klar, aber wenn man
im Betrieb.
Es wäre zumindest ein Stück weit abgefedert, wenn das Land da darin investieren würde.
Ja.
Und das wäre ja eigentlich auch eine Investition in die Vielfalt der Gastronomie. Der Fachkräftemangel,
ja, sowieso,
weil könnte abgefedert werden. Ja, interessant.
Ich kann ein HTL machen, 5 Jahre lang, das wird alles bezahlt. Und ich kann aber dann trotzdem nicht, ich kann einen guten Job annehmen, aber ich bin jetzt kein Vollprofi. Und die sind nach 4 Jahren schon einsetzbar.
Ja, ja.
Sicher nicht jeder, aber irgendwie, ja, ist halt das ein bisschen ein komisches System.
Ja. Spannend auch, man muss ein 5-Tage-Woche-Betrieb sein,
genau,
oder? Um Lehrlinge ausbilden zu dürfen.
Genau. Und da habe ich halt, deswegen habe ich am Montag die Pizza. Mhm. Da habe ich immer einen Lehrling im Radl da. Mhm. Und am Mittwoch ist dann auch immer abwechselnd, sind sie in der Patisserie Naderer in einem Städten.
Mhm. Okay.
Der hat vorher beim Thomas Dorfer die Patisserie geschupft. Ist
okay.
Schon lang, ja. Aber ist ein super Patissier. Und der hat ein kleines Kaffeehaus. Und da sind sie einen Tag. Also 2 Tage im Monat eigentlich.
Um Patisserie auch zu lernen, um die Vielfalt und so weiter.
Und um die 5 Tage halt, dass wir halt das hinbringen. Weil ich will nicht 2 Lehrlinge am Montag herinnen haben und dann haben wir eigentlich nicht so viel Arbeit.
Ja, klar.
Und es ist auch cool, wenn du als Koch einen Einblick in die Patisserie kriegst.
Ja, natürlich, ist genial.
Ja, weil das ist ja oft genial. Ein bisschen,
ja. Ja. Also das heißt, bei dir lernen sie Wein, bei dir lernen sie Kochen und bei dir lernen sie Patisserie.
Ja, und Service, ja.
Und Service, ja. Ja, ist schon toll. Toll und hat aber offenbar natürlich seinen Preis, einer, der durchaus abgefedert werden könnte.
Ja,
mit
mal schauen.
Unterstützung
ich hoffe, dass sie da noch was tut.
Hast du da Kontakt? Hast du dieses Anliegen mal vorgebracht gegenüber dem Land?
Das ist mir erst in den letzten Monate eigentlich so richtig klar geworden, wie ich die Jahresbilanz gekriegt habe von 22. Okay.
Ja.
Die Lohnkosten sind zu hoch und das ist halt, ja, ich habe jetzt eh noch das nächste Jahr wieder genauso und ich habe jetzt 3 Lehrlinge und muss aber eigentlich 2 Personen ersetzen. Von dem her muss ich halt schauen, wie, das geht sich schon irgendwie aus, aber es ist halt schade, weil ich würde auch wieder einen Lehrling nehmen, weil die Anmeldungen sind ja da, ne? Oder die, was sich halt interessieren für den Beruf, aber das geht halt dann immer nicht.
Das heißt, was die Lehrlingssuche betrifft, ist die Situation eigentlich ganz gut, verstehe ich?
Nein, nur bei mir.
Nur bei dir?
Ja.
Warum?
Also, wenn ich mit Kollegen im Umkreis rede, ist es nicht so einfach eigentlich.
Hat sie das so herumgesprochen, dass man bei der Theresa Palmetshofer so gut lernen kann?
Ich denke schon, ja.
Ja?
Ja. Und ich war im Lockdown, habe ich auch extrem viel Zeit investiert, weil da habe ich ja nur 2 Lehrlinge da gehabt, mit denen habe ich eigentlich die Tagesgerichte rausgeschupft und da haben wir halt wirklich die ganze österreichische Küche durchgekocht. Und ferner war es halt ein super Lernfaktor. Mit einem Blätterteig und wirklich von bis jede Woche eine andere klassische Torte, also österreichische Küche pur. Was halt auch interessant ist. Und der Grundstock ist eigentlich, finde ich, vom Kochen. Oder, ja.
Ja, klar, weil Fine Dine und so, alles schön und gut, aber die Basis muss trotzdem auch beherrscht werden.
Genau.
Offenbar ein wichtiger Punkt bei dir.
Ja. Weil man muss wissen, wie er in Zucken geht. Und wenn ich halt nur in einem High-End-Fine-Dine, da magst du eigentlich nicht viel Rindsuppen, sage ich jetzt einmal. Aber du musst die Basis wissen.
Wirkst sehr idealistisch getrieben, was den Umgang und den pädagogischen Ansatz mit den Lehrlingen angeht. Wie war deine Lehre? Hast du das auch so vermittelt bekommen oder woher kommt das?
Ich habe in St. Pölten die Tourismusschule gemacht, also ich habe keine Lehre gemacht.
Okay. Hast aber sehr früh schon begonnen, beim elterlichen Wirtshaus ja mitzuarbeiten. Ich glaube, du hast fast 8 Jahre dort gearbeitet, oder?
Genau. Bevor und seit Kind auf eigentlich. Wenn Stress war, haben wir geholfen oder so. Ja, ganz normal. Umgang. Es ist schon wichtig. Ich bin keine Person, die was schreit oder ich wäre nicht ganz selten laut. Es bringt halt am Ende des Tages nichts. Und auch die mittlerweile, man kann das auch gar nicht mehr bringen, glaube ich.
Ja. Entschuldigung, Therese, ich muss da meinen Mac unbedingt anstecken. Der sagt mir gerade, dass fast kein... Entschuldigung. Dass da sonst der Saft ausgeht. Okay. So, entschuldige.
Ich habe das selber auch miterlebt, in Lech habe ich in einer Küche gekocht. Aber ich kann mit so starke Küchenchefs habe ich auch gut umgehen können. Also die, was halt ein bisschen, wo ein anderer Ton in der Küche war. Ja.
Ja.
Ja, hat mir eigentlich nie was ausgemacht. Na, sicher gibt es Tage, wo es das nicht aushältst. Aber,
ja.
Aber ich wusste, okay, ich bin von Natur aus nicht so. Ich bin eigentlich eine faire Chefin. Ja. Und schau, dass ich es an jeden halt recht machen kann. Wenn's, ja. Oder wenn wir ein Bett macht, dann sage ich halt, ja, ey, was tust denn da? Mhm. Aber jetzt nicht so,
das, ja. Also keine Cholerikerin.
Nein.
Auch eine, die gut die Ruhe bewahren kann. Was ich jetzt aber auch rausgehört habe, jemand, die gut mit diesen problematischen Strukturen, die vor allem früher in der Gastronomie geherrscht haben, was den Umgangston betrifft, gut damit umgehen konnte, offenbar.
Ja.
Warum? Warum hat die das nie so...
Eine starke Mama gehabt. Die hat auch immer halt Vollgas. Meine Mama hat 6 Kinder auf die Welt gebracht und hat ein Wirtshaus nebenbei gehabt.
Also, 6 Kinder als Wirtin. Ist sie in der Küche gestanden hauptsächlich?
Überall ein bisschen, ja. Überall. Die hat überall. Wäsche, alles. Also die hat alles gemacht. So hardcore.
Was hat der Papa gemacht?
Der Papa hat, der war Zollbeamter.
Ja.
Und dann hat er sich auch, wie er dann mit der EU, ist er das Zoll weggefallen und dann hat er sich selbstständig gemacht, eigentlich als, oder hat den Betrieb von meiner Oma, den Bauernhof übernommen. Und war halt dann eigentlich Moosbauer. Und hat natürlich auch der Mama geholfen, aber jetzt hat schon, der Papa hat schon immer wieder mitgeholfen, aber der hat halt nebenbei noch gearbeitet. Ja.
Der hat das nur nebenbei gehabt. Das heißt, die Hauptarbeit war wirklich von deiner Mama.
Ja.
Im Gasthaus.
Genau.
Wahnsinn.
Und halt, die hat halt, ja, dann hat sie halt einmal um 12 Uhr angefangen, dass sie Torten macht. Keine Ahnung.
Ja.
Das war keine Zeit. Ja, irre. Halt, von dem her ist es ja Wahnsinn, dass ich halt das gemacht habe, ja.
Total eigentlich.
Weil ich habe halt nicht nur gute, wenn ich mir das so angeschaut habe, eigentlich sollte ich nicht in der Gastronomie so sein, sage ich mal. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Und auch das erste Praktika habe ich beim Josef Neuherz gemacht, im Das Triest damals. Und das hat mir schon ziemlich taugt. Die haben mich auch zugelassen. Und ich habe gesehen, okay, ich kann kochen.
Ja.
Und von dem her, dann ist es halt weitergegangen.
Total spannend ist es vor allem deswegen, weil man ja viel oft von Kindern, von bekannten Gastronomen oder Köchen hört, die dann dezidiert den Betrieb nicht übernehmen wollen. Die dezidiert sagen, sie wollen was anderes machen als die Gastronomie, weil die Eltern zu Weihnachten, zu Silvester, zum Geburtstag, zu Ostern ja immer nur beschäftigt waren und es wurde immer nur gehackelt und das wollen sie eben anders machen. Und von dir hört man jetzt aber eben genau, ja, es war zwar so, aber die schönen Seiten haben überwogen.
Ja. Ja, ey. Also ich habe meine Mama nur arbeiten gesehen und halt, ich glaube, damals war Mittwoch Ruhetag. Und da haben wir halt ab und zu Mittwoch die Schule geschwänzt, dass wir halt noch mitfahren haben, Kinder zum Transgummi einkaufen. Da war, dass wir halt bei der Mama waren. So halt. Ja. Das war halt dann irgendwie die Mama, oder zur Oma fahren auf dem Bauernhof. Das war halt dann irgendwie die Mama-Zeit, aber das war halt sehr wenig. Aber die Mama war immer da, von dem her.
Ich wollte gerade fragen, war sie trotzdem auch da als Mutterfigur, die sich gekümmert hat um die Kinder? Es wirkt so, ja.
Und sie war immer greifbar, weil sie war ja immer, wir haben immer gewusst, wo wir hin müssen. Und, ja. Und früher war das anders, halt, wenn du in einem kleinen Dorf aufwächst, bist du im Sommer mal den ganzen Tag draußen. Ne?
Ja, klar.
Und wenn die Glocken läuten, kommst du wieder heim. Ne?
Ja.
Da hat es noch kein Handy gegeben, da waren wir noch nicht so überwachbar.
Ja, das habe ich genauso in Erinnerung. Das waren gute Zeiten.
Ja.
Gute Zeiten. Hat das, glaubst du, auch dazu geführt, dass du als Frau in einer Männerdomäne nie das Gefühl gehabt hast, irgendwie da unterzugehen oder von Testosteron erschlagen zu werden? So eine Prägung von Seiten der Mutter muss schon extrem prägend sein.
Ja, das auf jeden Fall. Also das hat man sicher meiner Mama vorgegeben, dass man sie nichts gefallen lässt. Und von niemandem eigentlich, ist egal, ob männlich oder weiblich. Gerade in der Küche. Aber ich habe nie Probleme gehabt, mit Männern zu arbeiten. Und das Lustige, ich habe nur Männer als Mitarbeiter, außer in der Spüle. Also seit 4 Jahren melden sich nur Männer. Und es ist so witzig, ich würde mal ein Lehrling oder so. Gerne, sehr gerne. Aber ja.
Und es meldet sich aber kein weiblicher Lehrling. Nein. Es meldet sich keine Frauen bei dir.
Nein.
Aha.
Ist jetzt auch sehr spannend. Ja. Nur Burschen. Ja. Aber ich sage halt, wie gesagt, egal. Ich arbeite mit Mann und Frau gleich gern zusammen. Weibliche Verstärkung sicher nicht schlecht wäre im Betrieb,
ja. Ja, sicher. Ist das, glaubst du, ein Landthema? Weil das, was ich so ein bisschen gehört habe, es ist schon so in urbanen Regionen, dass weibliche Küchenchefs weiblichen Lehrlingen schon oft ein bisschen die Bedenken nehmen, da in einer testosterongeschwängerten Küche zu sein. Und deswegen melden sich dann oder bewerben sich dann viele weibliche Anwärter bei einer Küchenchefin. Darum bin ich jetzt völlig erstaunt, dass du sagst, bei dir melden sich trotzdem nur Männer. Glaubst du, liegt das am Land?
Ja, das ist schon möglich,
ja.
Oder dass halt am Land die Mädels wahrscheinlich mehr die HBLA oder die Tourismusschule halt machen und nicht jetzt direkt zur Lehre gehen. Weil da haben sie Matura und ja.
Ja, aber dann könnte man andererseits sagen, würden Sie sich halt vielleicht als Ausgelernte dann irgendwann einmal bei dir bewerben, weil ja, Frau als Küchenchefin und so. Ah, nicht. Also,
ich weiß, eine weibliche Mitarbeiterin habe ich gehabt.
Okay.
Im Service.
Ja.
Und jetzt, eigentlich zwar, aber trotzdem auf die 7 Jahre, wo es jetzt schon sind, wenig.
Ist das da ein Thema, was dich beschäftigt, weil da gibt es ja unterschiedliche Ansätze auch von Köchinnen. Einige sagen, diese ganze Frauen in der Spitzengastronomie-Thematik ist für sie jetzt nicht etwas, worauf sie sich thematisch total aufhängen. Andere sagen, ja, sie wollen da dezidiert ihren Teil dazu beitragen, auch öffentlichkeitswirksam, um Frauen verstärkt für diesen Beruf zu verstärken, zu begeistern. Entschuldigung, wie ist das bei dir?
Ja, mache ich schon. Also ich war in Wien einmal am Judenplatz in der Schule und habe einen Vortrag gehalten und dann aber in der Messe, da sage ich schon immer zu den Schülerinnen, hey, probiert es und lasst euch einfach nicht unterkriegen und nicht gleich aufgeben. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und auch, dass man sich auch sichtbar macht. Also auch auf der Rolling Pin Convention in Graz, ich war beeindruckt, wie viele weibliche Köchinnen da mal dumm gesaust sind und auch mich angesprochen haben. Und das gibt mir schon halt, ja, ist cool. Und ich bin auch natürlich, wir kennen das genauso gut wie die Männer. Also es gibt keinen Grund, warum man jetzt nicht in der Gastronomie arbeitet. Mhm. Weil man, es ist sowieso halt die Liebe zum Beruf, die was das dann weitermachen. Also das ist ja gering. Ne? Die meisten geben halt dann zwischen 20 und 25 auf. Ne?
Ja. Ja, was ist so der Altersdurchschnitt bei deinen Mitarbeitern?
Ja, der Service-Mitarbeiter ist schon 46, also der hat den Schnitt ein bisschen.
Nein. Der hat den Schnitt ein bisschen rauf, ja.
Ja, die Burschen, die sind alle unter 19. Ah, ja, 19 sind es.
Ja.
19, 17, 16.
Hast jetzt aber gesagt, zwei davon waren 4 Jahre dabei, also das ist schon eine super Zeit.
Die haben den Lehrer gemacht,
muss man sagen.
Und erfolgreich abgeschlossen. Also bin ich auch voll stolz, meine ersten
Schlüpfchen. Stimmt, habe ich so gelesen, die haben, glaube ich, mit fast Bestnoten und abgeschlossen.
Ausgezeichnet.
Oder sehr guten Noten mit ausgezeichnetem Erfolg. Also, ja, schön.
Ja, und ich hoffe halt, dass halt die Zukunft, sie haben beide das Talent in beiden Bereichen, weil ich nie mehr nur Doppellehre.
Ja, okay.
Weil ich einfach finde, Küchenservice muss miteinander arbeiten. Also wenn ich jetzt im Service bin und die Küche angeben, warum da nichts weitergeht, oder umgekehrt, man hat dann einfach viel mehr Verständnis.
Ja.
Also es gibt da keinen Krieg, das ist total wichtig. Das ist ein Miteinander. Und wenn wir jetzt in der Küche schwimmen, dann holt sich das Service die Butter selber, oder keine Ahnung. Ja. Ist ein Miteinander, wir sind eine Mannschaft. Ja. Und das kriegen sie dafür besser, das Verständnis. Und das eine Jahr mehr, das tut keinen weh. Sag ich mal. Und das ist sicher wichtig. Meine Meinung. Also das ist, ja. Vielleicht haben sie einen anderen, wenn sie jetzt 3 Jahre intensiv in der Küche sind, vielleicht sind sie mal eine Spur besser, kochtechnisch. Aber würde ich jetzt nicht behaupten, ja.
Das ist individuell auch stark unterschiedlich, oder? Ich glaube, wenn man die Leidenschaft bei den Leuten wecken kann, ist ein Jahr mehr oder weniger in der Küche auch irrelevant.
Nein.
Vielleicht schafft man es sogar, den Leuten noch mehr Begeisterung für den Beruf und für die Branche zu geben, wenn man ihnen eben zeigt, was ist das Zusammenspiel, Service und Küche, was ist da, wie bringt man das zusammen? Ist das auch dein Eindruck jetzt gewesen, dass dadurch das Verständnis und die Leidenschaft für Gastronomie als Ganzes stärker wird, als wenn man jetzt nur Küche und nur Service macht?
Ja, ich hoffe. Also sie wissen ja beide, glaube ich, halt, der eine weiß schon Küche, aber der andere weiß noch nicht Küche oder Service, weil er in beides, nur weil er in beiden sehr gut ist. Oder auch halt, ja, die sind die junge Buben, aber einfach, dass man auch im Service einen Erfolg sieht, wenn man Flaschen Wein verkauft oder wenn du super Trinkgeld kriegst.
Ja.
Das sind halt andere Bestätigungen, wenn du im Service arbeitest.
Ja, ja. Du hast eingangs gesagt, du willst den Beruf eigentlich bis zur Pensionierung ausüben. Gut, Pensionierung ist jetzt noch lang. Was sind deine Zukunftspläne jetzt in absehbarer Zukunft? Wie blickst du in die nächsten 2-3 Jahre? Auf jeden Fall mal weniger Lehrlinge aufnehmen, das habe ich rausgehört.
Ja.
Aber was noch?
Ja. ja, einfach alles zu perfektionieren. Es gibt immer Ziele, natürlich auch noch halt auch den Produzentenstamm vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen. Mhm. Ja, fokussiert einfach immer dranbleiben. Das ist eigentlich eh schon eine Herausforderung genug, dass man immer, man halt
konstant dranbleibt.
Konstant dranbleiben, ja.
Ja.
Und natürlich großes Haus, man kann immer was machen, ja. Aber es muss halt auch,
ja
da. Die Zeit ist halt im Moment, finde ich einfach allgemein ein bisschen deprimierend. Das Geschäft
Warum?
Passt, ne? Die, ja. Weil halt einfach alles teurer geworden ist, ja. Mhm. Und dass das abfederst, das ist halt schon, finde ich, gehört natürlich zu meinem Beruf, ja, dass ich das, aber da bin ich halt wirtschaftlich, kenne ich mich da wahrscheinlich zu wenig aus, dass ich das alles abfedern kann, ne. Sag ich mal, weil ich bin eigentlich Wirtin, ich mache alles, ich mache alles Büro selber, ja.
Ich wollte gerade sagen, plötzlich bist F&B-Managerin auch, musst schauen, dass die Buchhaltung auch irgendwie...
Das ist ja noch okay, das schaffe ich ja. Das ist ja okay, aber nur das Nachkommen mit Preisänderungen,
das
kostet jetzt mehr, den Strom und wie musst du das dann eigentlich ummünzen, dass halt am Ende des Jahres, dass das passt, ja. Das passt eh. Also man braucht keine Sorgen machen. Aber mit dem habe ich mich eigentlich noch nie beschäftigt. Und so ist halt jedes Jahr anders und von dem her auch spannend, ja.
Wird es in Zukunft auch bei dir oder sagen wir so, deines Erachtens nötig sein, die Preise flexibler anzupassen in der Gastronomie, vor allem im spitzengastronomischen Bereich? Also so Stichwort mit dem mit anderen Kalkulationsprinzipien, um zu versuchen, die Deckungsbeiträge flexibler zu decken?
Ja, das wird spannend. Es muss sicher flexibler werden.
Oder also ich weiß nicht, wie oft hast du die Preise geändert jetzt im 23er Jahr?
Ja, schon ein paar Mal. Aber die Getränke und alles halt. Und dann habe ich auch schon zwei halt in der Gaststube, habe ich für den Sonntag Frühschoppen andere Preise, weil die brauchen sie auch nicht, weil halt sie haben ja keinen gedeckten Tisch und
Mama,
werden von der Mama bedient, deswegen ist es halt einfach immer ein Zoll billiger. Aber man muss schon flexibel sein, aber das ist halt auch, oder Sonntagsarbeit, wenn wir den Sonntag oder die Feiertage doppelt zahlen, müssen halt eigentlich auch auf der Speisekarte alles.
Ja, ja.
Und das ist halt so spannend, das will keiner arbeiten am Wochenende. Aber bezahlen wollen sie es auch nicht, weil dann kommt man keiner mehr an einem Feiertag. Das ist halt irgendwie spannend, ja.
Ja. Ja, ich glaube, spannend wird auch sein, inwiefern...
Und das wird immer enger, das ist nämlich das. Das Problem war noch nicht da, das ist sich immer super ausgegangen. Aber jetzt, wenn man schaut, jetzt werden wahrscheinlich nächstes Jahr werden die Löhne nur mehr um 10% steigen.
Ja.
Und wir sind ja keine Verbrecher, halt. Ich verdiene auch deswegen nicht mehr, ja.
Ich glaube, das wird auch spannend zu beobachten, inwiefern viele Gastronomen und Wirten anfangen werden, die Preise öfter zu ändern. Das heißt ja nicht, dass ständig immer alles wieder teurer und teurer und teurer wird. Es kann ja auch dann mal was günstiger werden oder gewisse Positionen günstiger werden und andere. Ja, da gibt es ja einen Mix, aber die Frage ist, wird das die Lösung sein, die Preise öfters im Jahr flexibler anzupassen und wenn das die Lösung ist, kommen die Leute dazu, weil das braucht ja Zeit. Man muss sich ja hinsetzen und sagen, gut, wenn ich jetzt auf Deckungsbeitragskalkulation gehe, dann muss ich mir jetzt den Deckungsbeitrag nochmal genau ausrechnen. So, das braucht ja alles Zeit. Sicher, es gibt Excel-Listen, es gibt Tools dafür. Trotzdem, man muss sich hinsetzen, man muss auch wissen, gibt es Einbußen oder nicht? Dafür allein muss man sich ja schon hinsetzen, weil wenn man in der Jahresabrechnung erst drauf kommt, dass im 21er Jahr doch nicht so gut war, ist es spät.
Ja, nein.
Glaubst du, wird das schlagender werden? Oder
ich denke schon.
Ja, also kann ja sein, dass sich alles auch widerlegt oder dass gewisse Gastronomen einfach andere Lösungen wählen, wie Man verlangt einfach generell mehr, hat kürzere Öffnungszeiten, heißt wiederum weniger Personal und so weiter. Es gibt ja verschiedene Hebel.
Ja, sicher. Aber da wir eh nur 4 Tage halt richtig Restaurantbetrieb haben, kann ich da nicht mehr und kann Schrauben mehr drehen eigentlich.
Ja, ja.
Und du hast und das trotzdem, ist auch im Moment noch nicht notwendig, aber man merkt halt einfach, ja, man fängt halt zum Nachdenken an. Und das ist halt, wo kann man noch an Schrauben drehen?
Ja.
Tut man mal billige Produkte rauf, halt billiger. Zwischen einem Rinderfilet und einem Maishinderl ist ein Unterschied, ja. Ja, ein Maishinderl kann man genauso gut verkaufen. Und da ist halt preislich dann schon, ist halt für alle wieder zugänglich, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt ein Steak um 45 Euro verkaufst,
ja, das ist
oder kaufst du ein Maishinderl um 25 oder ja. Entenbrust oder keine Ahnung, ist ja wurscht.
Ja.
Ja. So kann man ja auch arbeiten, ja. Ich muss ja nicht nur das High-End gut zubereiten,
ja. Ja.
Und da geht man ja sowieso hin, dass man alle anderen Teile auch verarbeitet und verkauft. Mhm.
Okay. Das heißt, das wird sicher ein Thema sein. Ansonsten, du bleibst dort, du bleibst dran. Ja. Es wird weiterhin das Fine Dine geben. Das wird weiterhin wahrscheinlich genauso kreativ mit neuen Sachen, neuen Einflüssen sein.
Auf jeden Fall.
Also, was gewohnt ist.
Dranbleiben, ich mache sicher keinen Schritt zurück.
Ja.
Also.
Ah, super.
So Worst-Case-Szenario, ich mache eine Pizzeria, nein.
die Pizzakarte hast du immer noch bereit im Ärmel, falls es sein muss. Ja.
Nein, das wird nicht der Fall sein. Ich mache mir da bei meinen Stammgästen gar keine Sorgen. Die unterstützen mich und man hat auch im Lockdown gesehen, wie viele Leute wöchentlich abgeholt haben, obwohl die nicht immer ins Restaurant gekommen sind, aber sie wollten uns einfach unterstützen.
Ja, ja.
Und es gibt genug Leute, die sich das einfach leisten können.
Ja, klar.
Oder wollen.
Und leisten wollen.
Die wollen einfach essen gehen und guten Wein trinken.
Ja.
Und das wird nicht so schnell halt.
Nein. Die wirst nicht so schnell los, die Leute.
Nein. Und von dem her passt es schon.
Ja. Ja, schön. Also doch auch ein optimistischer Ausblick auf die Zeit, die kommt.
Sowieso.
Mit den Herausforderungen, die es natürlich mit sich bringt, aber ich glaube, gerade deine Geschichte, das wird auch durch dieses Gespräch klar, zeigt, dass vieles sich nicht nur gut, sondern auch besser entwickeln kann, als man es zu Beginn erwartet und sich auch ausmalen kann, weil, wie wir es jetzt auch besprochen hatten und ein bisschen durcherzählt haben, ein fast geschlossenes Gasthaus im Jahr 2015 zu übernehmen, das heute zu einer der interessantesten Adressen Österreichs gilt mit 16 Punkten und 3 Hauben. Das ist schon etwas, aus dem sehr schöne Geschichten gemacht sind.
Ja.
Muss man sagen.
Sehr gut, danke schön.
Vielen Dank, liebe Theresa, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir drüber sprechen haben können, über deine Arbeit, über die vielfältigen Facetten, die das alles mit sich bringt, auch über die Herausforderungen und die Probleme. Ich glaube, es geht ganz vielen Leuten, Gastronomen, Köchen, selbstständigen Köchen, so wie dir, die wissen, wo drückt's und wie wird's weitergehen, aber die auch genau wissen, warum sie das machen.
Ja, sicher auch halt. Aufgeben bringt ja nichts. Dann einfach so weiter und es passt eh, das ist ein Jammern auf hohem Niveau, ne?
Ja, genau. Ja.
Aber es ist halt irgendwie schade, mit den Lehrlingen. Es ist eigentlich der Personal ist das größte Problem. Ne?
Ja, ja. Wir schauen, wie sich's entwickelt. In der Zwischenzeit strömet alle zu Theresia Balmetshofer.
Sehr gut.
Und wir sagen bis ganz bald.
Dankeschön. Tschüss.